Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Bonjour zusammen oder auch bonsoir können wir heute sagen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Und Sarah, du wirst uns bestimmt jetzt sofort verraten, warum ich gerade hier so ein bisschen Französisch geredet habe, denn das hat ja irgendwie mit unserer heutigen Autorin zu tun, oder?
Ja, hallo liebe Marianne, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Richtig, durch deinen kecken, pfiffigen Einwand gleich zu Anfang könnte man schon ahnen, wo es hingeht. Ich sage salut, bonsoir, bonjour. Heute geht es um Françoise Sagan. Und man kann, glaube ich, zu Recht sagen, sie war das Enfant terrible der französischen Literatur der 1950er und 60er Jahre. Und wer jetzt überlegt, Françoise Sagan, wer war das nochmal? Wenn ich jetzt sage Bonjour Tristesse, da fallen sicherlich doch noch einige Groschen. Und für mich war das bisher immer nur ein Name. Und ja, Bonjour Tristesse ist ja fast schon ein geflügeltes Wort geworden, könnte man sagen, ne? Und deshalb dachte ich, okay, es ist an der Zeit, mich mal dieser Autorin zu widmen und mal zu gucken, was steckt dahinter, worum geht es in dem Buch. Das habe ich tatsächlich auch zur Hand genommen und gelesen. Da sprechen wir nachher nochmal drüber. Und wer war Françoise Sagan eigentlich? Da gibt es auf jeden Fall viel zu sagen. Große Persönlichkeit. Wurde sogar von dir schon mal genannt bei uns im Podcast, ne Marianne?
Genau, ihr habt ja sicher alle Folgen bis jetzt gehört. Also davon gehen wir ganz fest aus.
Auf jeden Fall. Einmal Autorin im Porträt, immer
Autorin. Immer Autorin im Porträt. Genau, es geht um unsere allererste Folge, wo wir den Podcast vorstellen und in der wir natürlich auch ein paar Autorinnen nennen, die in dem Buch Frauenliteratur von Nicole Seifert vorkommen. Und da haben wir unsere heutige Autorin auch schon mit erwähnt. Ganz blöde Frage jetzt mal von mir. Du hast jetzt gerade Françoise Sagan gesagt. Ich habe immer, wenn ich das lese, Sagan im Kopf. Aber ist wahrscheinlich nicht richtig, ne? Wegen dem G, sondern es müsste dann ein J sein.
Genau, also wenn G und A aufeinander folgen, dann wird das G wie Deutschen das G jetzt sprechen würden, auch ausgesprochen. Wenn da jetzt, ich überlege gerade, genau, wenn da noch ein E dahinter wäre zum Beispiel, also wenn man den Namen S-A-G-E-A-N schreiben würde, dann wäre das Sagan. Oder genau, wenn statt des Gs ein J im Nachname wäre oder so, dann wäre das auch Sagan. Aber wenn G-A-N ist, dann ist das Sagan. Ich weiß nicht, ob es Ausnahmen gibt, aber in der Regel ist das dann so, dass man das G eben auch wie ein G im Deutschen ausspricht, genau.
Ja, super, vielen Dank. Ich habe da gerade ein bisschen nochmal überlegt. Oder habe ich wahrscheinlich indirekt immer so mir das eh noch mit reingebastelt. Aber Sagan.
Genau, Sagan ist vielleicht für uns sogar ein bisschen einfacher auszusprechen.
Ja, wir suchen uns ja nicht immer unbedingt den einfachsten raus, was die Aussprache
angeht. Korrekt. Wenn ich da an die skandinavischen Autorinnen denke, ne? Und die Geburtsorte und so weiter. Oder sogar bei den Bronte-Schwestern war es ja teilweise, wow, Zungenbrecher ohne Ende.
Da gab es 5 verschiedene Aussprachen des Namens, des ursprünglichen Namens, wo ich auch tief in die Recherche gehen musste, um zu schauen, wie man das am besten darstellt oder ausspricht, das stimmt.
Ja, und das ist ja tatsächlich sehr schwierig, ne? Wenn man dann rausfinden soll, wie wird was ausgesprochen, ein Name oder ein Titel von einem Buch in einer anderen Sprache oder so, ne? Das ist schwierig, das dann rauszufinden, weil man, finde ich auch, wenn es irgendwie Videoaufnahmen oder sowas gibt, stößt man dann trotzdem immer auf ganz verschiedene Varianten oder so, ne? Ja, und dann irgendwie rauszufinden, was es jetzt eigentlich richtig ist, manchmal gar nicht so leicht, das stimmt. Genau, dann würde ich sagen, wir steigen mal ein. Ich fand es immer ganz gut, wenn wir so ein bisschen erstmal auf das Leben eingehen der Autorin. Das würde ich jetzt auch gerne machen, dass wir einfach mal wissen, okay, grobe Eckdaten zum Leben von Françoise Sagan, die eigentlich gebürtig Françoise Quaré heißt. Also Sagan ist ein Künstlername, dazu komme ich später nochmal. Sie wurde im Juni 1935 geboren in Cajac, Südwestfrankreich. Also man kann sagen Südfrankreich, Okzitanien, kann man sich so vielleicht ganz gut vorstellen. Passt ganz gut, ich komme auch gerade vom See und habe schon so auf dem Heimweg nochmal mir durch den Kopf gehen lassen und mich in die richtige Stimmung gebracht. Sonne, See, Südfrankreich, Cajac, da kommt Françoise Sagan her. Gestorben ist sie 2004 im September in Honfleur. Hier haben wir schon wieder so einen kleinen Stolperstein. Honfleur. im Alter von 69 Jahren, also 2004 war sie 69 Jahre alt. Und genau, also die Umstände, da kommen wir später nochmal drauf, das erstmal nur als Fakt. Also von 1935 bis 2004 hat sie in Frankreich gelebt. Und man kann durchaus sagen, das ist ein Fakt, dass sie lange Zeit Frankreichs erfolgreichste Bestseller-Autorin war. Also eben nicht nur in Frankreich berühmt und beliebt, sondern tatsächlich weltweit. Und ich habe ein Zitat gefunden, was sie selbst über ihre Person gesagt hat, was ich sehr gut fand, weil das schon mal vorweggreift, wie sie ihr Leben so gestaltet hat und was sie ausmacht als Person und wie sie mir jetzt auch begegnet ist tatsächlich. Und zwar hat sie gesagt, ich sage das mal auf Deutsch, weil es mir leichter fällt und sicherlich auch für die meisten einfacher zu verstehen ist. Ich habe immer eine große Lebenslust und habe immer Lust zu schreiben. Das Glück wollte es, dass mir beides gelungen ist. Also wir haben es mit einer Autorin zu tun, die viel gelebt hat, viel geschrieben hat, beides unter einen Hut gebracht hat. Dazu später nochmal mehr. Françoise stammt aus einer gutbürgerlichen Familie, wohlhabend kann man sagen. Also um Geld musste sich die Familie nie sorgen. Sie hat zwei Geschwister und das Pseudonym Sargon, der Nachname Sargon, ist tatsächlich angelehnt an eine Figur aus einem Roman von Marcel Proust. Eine Prinzessin, wie ich gelesen habe bei der Recherche, hieß Sargon mit Nachname und den hat sich Françoise dann gekrallt für ihr Pseudonym und ja, dabei ist es dann auch geblieben. Ne? Und das zeigt auch, dass sie in der Familie schon mit der Hochliteratur in Kontakt getreten ist, viel gelesen hat, schon immer. Proust, Apollinaire, Eloire, das sind so die Namen, die man vielleicht schon mal gehört hat, ne? So französische Hochliteratur. Damit kam sie eben in der Familie schon früh in Berührung. Und insgesamt war sie tatsächlich sehr, sehr produktiv. Also es sind über 40 Werke entstanden in ihrem Leben. Darunter nicht nur Romane und Novellen, sondern tatsächlich auch Theaterstücke. Drehbücher für Filme hat sie auch geschrieben. Und autobiografisch geprägtes kam auch noch dazu. 1987, ein Jahr, das für uns beide ja besonders war, liebe Marianne.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Stimmt, du bist ja viel jünger als ich. Sorry, das habe ich voll vergessen. Und in diesem Jahr hat sie eine Biografie herausgegeben über die französische Schauspielerin Sarah Bernhardt. Das fand ich auch ganz spannend. Da werde ich bestimmt auch noch mal reingucken. Jedenfalls, was ich damit sagen wollte, eine sehr vielseitige Autorin. Interessant fand ich auch, dass sie Texte für Chansons ebenfalls geschrieben hat, ne? Die ja in Frankreich auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Stellenwert haben, sehr bedeutsam sind für die französische Kultur. Ist ein bisschen was anderes als der Schlager so bei uns, ne? Also die Chansons, die haben schon auch Gehalt und ja, gehören irgendwie zu so einer Art französischen Seele für mich auch. Und da hat sie Texte geschrieben, unter anderem für Juliette Gréco, Yves Montand. Das sind so die zwei Namen, die ich mir rausgepickt habe, die man vielleicht schon mal gehört hat, wenn man sich in der Richtung ein bisschen interessiert. Da war sie jedenfalls auch mit dabei an der Textfront sozusagen, was ich auch ganz spannend fand, ist ja nochmal was ganz anderes als so einen Roman zu schreiben. Sie selbst hat sich aber ja sehr widersprüchlich als paresseux faul bezeichnet, schreibfaul und auch so ja fauler Lebensstil, was dann aber gar nicht zusammenpasst, ne, wenn man wirklich mal guckt, was sie alles fabriziert hat, wo sie überall mitgemischt hat. Sie war auch politisch aktiv zum Beispiel auch und ja, so ein fauler Lebensstil, finde ich, ist was anderes, aber das zeigt uns sie natürlich auch, dass die Selbstinszenierung natürlich für sie auch ein ganz wichtiger Punkt war, ne? Der Blick von außen, wie sie sich geben wollte und wie sie wahrgenommen werden wollte. Und da passt das eben ganz gut ins Bild, diese nach außen hin getragene Faulheit. Das fand ich so ganz witzig auch, weil sie hat ja schon ein umfangreiches Werk hinterlassen, was dann eben, wie gesagt, nicht so passt. Ne? Ganz witzig.
Aber meinst du, dass sie das mit Absicht so nach außen getragen hat? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass da die Eigenwahrnehmung manchmal schon eine andere ist, weil man für sich selbst Erfolge dann als was anderes verzeichnet, was man vielleicht in dem Kontext, wie man sich das selbst vorstellt, noch nicht erreicht hat. Und vielleicht hat sie wirklich ganz viel geschrieben und hat aber die Werke vielleicht noch nicht so empfunden, dass sie ihren Ansprüchen genügen und hat das dann gleichgesetzt mit einer Art Faulheit, weil sie halt noch nicht gut genug war oder so. Oder meinst du wirklich, dass sie das plakativ nach außen getragen hat?
Die Aussage kann ja auch mit einer Selbstwahrnehmung zusammenhängen, die genauso wie du sagst, vielleicht ausdrückt, dass sie ihren Zielen, ihren selbstgesteckten Zielen nicht gerecht wird oder so, ne? Und deshalb vielleicht sagt faul. Aber sie hat ja schon damit in Interviews, die ich jetzt gesehen habe, es gab ja auch immer mal wieder so kurze Ausschnitte, die man sich auch in Videos mal anschauen kann. Und da hat sie schon auch immer ihren Lebensstil sehr hervorgehoben und dass sie nur, weil sie intellektuell ist oder eine Schriftstellerin, nicht wie eine Nonne leben muss, hat sie tatsächlich so gesagt. Und sie liebt Nachtclubs, sie liebt Partys, sie liebt den Alkohol. Sowas waren immer die Aussagen. Und dazu passt das, finde ich, dann eben auch ganz gut zu sagen, ja, man gibt sich den Müßiggang hin und das Schreiben passiert dann so ein bisschen von selber oder so. Also es ist vielleicht auch eine Mischung aus beiden, finde ich aber interessant. Du hast natürlich total recht, so kann man das auch sehen, ja. Aber das ist bei mir so hängen geblieben, dass ich sie selber als faul bezeichnet und da habe ich echt aufgehorcht und dachte so, okay, ja, eigentlich nicht, ne? Also wenn man sich ihre Biografie und eben ihr Wirken und Werk mal anschaut, ja, es kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Blickwinkel drauf an, was für einen faul bedeutet, ne? Das stimmt natürlich auch.
Es passt auf jeden Fall gut, was du sagst zu diesem anfänglich erwähnten Enfant terrible der 50er Jahre. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und wenn du sagst, dass sie das selber auch wirklich so nach außen kommuniziert hat, dann wird das schon so stimmen. Und es geht ja auch so in diese Bohemien-Richtung, ne?
Genau.
Ist sinnvoll.
Ja, also um das vielleicht nochmal hervorzuheben, ich habe auch online geguckt und da habe ich jetzt die Infos von der Seite Fembio. Die möchte ich gerne nochmal empfehlen. Da bin ich immer wieder drauf gestoßen, auch bei der Recherche zu unseren Autorinnen. Der Eintrag hier ist von Christine Lefranc und das fand ich wirklich ja sehr gut zusammengetragen und es war auch spannend zu lesen. Also Fembio kann an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal empfohlen werden, um mal die ein oder andere Frauenbiografie nachzulesen. Auf dieser Seite hat die Christine Lefranc hier auch ganz gut angeführt, wie der Großteil François' Leben so aussah. Und zwar schreibt sie, wie ihre Figuren gehörte sie zum mondänen Paris mit allen dazugehörigen Vorlieben und Lastern. Schnelle Sportwagen, Alkohol, Spiel, Pferderennen, Drogen, für die sie im Laufe ihres Lebens das mit ihren Büchern verdiente Millionenvermögen ausgab. Genau, das dazu. Also es war alles dabei, ne? Spiele, Rausch, alles voll ausgelebt sozusagen. Und die Interviews, die ich jetzt von ihr gesehen habe oder wo ich hier und da mal so Zitate aufgeschnappt habe, da hat sie damit schon auch sehr kokettiert und das nicht verborgen oder sowas, ne? Fand ich tatsächlich ganz spannend zu sehen. Und ja, wir dürfen, wie gesagt, nicht vergessen, 50er, 60er Jahre war ja doch alles nochmal ein bisschen eine andere Zeit. Und genau, sie hat sich da jedenfalls nicht steckt und wie gesagt, auch in Interviews das immer wieder gerne erwähnt, wie sie ihr Vermögen auf den Kopf haut. Man muss dazu sagen, sie hat auch sehr, sehr, sehr viel Geld für andere ausgegeben. Also sie hatte immer eine Clique um sich rum. Man kann sich das tatsächlich sehr gut vorstellen. Also das war sicherlich eine sehr illustre, feierwütige Runde. Ja, und auch für andere hat sie das Geld, wie sagt man, mit vollen Taschen
ausgegeben. Mit vollen Händen.
Mit vollen Händen, genau. Mit vollen Taschen wäre das Gegenteil.
Naja, sie hat es ja erst in den Taschen gehabt und dann.
Und dann ausgegeben, genau. Richtig, Fuffis im Club und so. Und da floss der Champagner und vielleicht das eine oder andere, ja, die eine oder andere illegale Substanz mehr. Und eben, wie gesagt, das Geld auch ausgegeben für andere, für ihre Clique. Und sie hat tatsächlich, ja, neben Künstlerinnen und Künstlern, mit denen sie so verkehrt hat, wie gesagt, auch Chansons, in der Richtung war sie auch unterwegs, hatte sie durchaus auch andere Kontakte, also zum Beispiel zu Mitterrand, dem ehemaligen französischen Präsident, hatte sie ein sehr gutes Verhältnis. Sie hat dieses Pariser Leben gelebt, wie man sich das vielleicht als Klischee so ein bisschen vorstellt, ne? Sie verkehrte in diesen Existenzialisten-Cafés in Saint-Germain-des-Prés in Paris, ne? Und ja, war auch mit Sartre gut bekannt, wie ich gelesen habe, das nur mal so als Beifakt und war sicherlich hier, ja, wie gesagt, sehr aktiv, partymäßig und dieses Olala Paris, Existenzialisten, Künstlerinnentum, Freizügigkeit und sich dem Laster hingeben, dieses Bild, was man vielleicht so als Klischee von Paris und dem Treiben damals hatte. Da war sie auf jeden Fall voll dabei, hat das gepflegt und wie ich das empfunden habe, eben auch so ein bisschen mit als Selbstinszenierung mitgenommen und richtig gut zelebriert. Es gab natürlich auch Schattenseiten, ganz davon abgesehen, dass sie immer wieder pleite war, auch wenn sie wirklich, wirklich gut verdient hat mit den Büchern, war das die Armut eine Schattenseite auf jeden Fall und hatte unter anderem auch 1957 einen schweren Autounfall. Also wie gesagt, schnelle Autos waren auch ihre Leidenschaft und ja, 57 kam es zu einem Unfall, der dann dazu geführt hat, dass sie in einem längeren Zeitraum starke, starke Schmerzmittel bekommen hat durch die vielen Brüche und Blessuren, die sie sich zugezogen hat. Das war auch wirklich dann eine Zeit nicht klar, ob sie den Unfall überlebt. Und durch diese Medikamente, die sie da bekommen hat, ja, ist sie dann eben auch abgerutscht in eine Art, ja, Drogenabhängigkeit und musste auch in Entzugskliniken Aufenthalte dranhängen. Und das hat, ja, sich bis zum Ende ihres Lebens, ist sie das dann nicht mehr so richtig losgeworden. Über das Geld fand ich ganz spannend. Also über das Thema hat sie selbst gesagt, ich habe immer gedacht, Geld wäre ein guter Diener und ein schlechter Herr. Ein Mittel und kein Ziel. Aber Geld ist unser Tyrann. Fand ich gut, ein gutes Zitat. Geld ist unser Tyrann. Das ist, kann man durchaus auch heute noch so sehen, finde ich. Das ist noch aktuell. Und das Geld, ja, bringt sie, wie gesagt, auch im Laufe ihres Lebens öfter in Schwierigkeiten. Also sie wurde tatsächlich auch gerichtlich verurteilt wegen Steuerhinterziehung, zuletzt 2002. Und als auch noch andere Delikte, da ging es dann um Drogen, Betäubungsmittel. Also auch vor Gericht hat sie für mehrere Skandale gesorgt im Laufe ihres Lebens. Sie hat zwei kurze Ehen geführt. Die erste Ehe war zu einem 20 Jahre älteren Verleger, die hat 2 Jahre gedauert. Und eine weitere kurze Ehe folgte mit einem amerikanischen Keramikdesigner. Fand ich ganz spannend. Hier haben wir wieder so ein bisschen die Bohème, die Künstlerfamilie. Und mit dem hat sie dann auch einen Sohn. Der hat tatsächlich nach ihrem Tod dann ihre Schulden geerbt. Und da ging es tatsächlich, das fand ich ganz spannend, noch so ein bisschen hin und her, wie geht er damit um? Und das ist tatsächlich dann gut ausgegangen, weil er drauf bestanden hat oder beziehungsweise mit dem Verlag ausgehandelt hat, dass weitere Bücher, Schriften von ihr veröffentlicht werden, von François Sagan. Und dadurch hat er es dann geschafft, tatsächlich von den Schulden loszukommen. Hätte er das Erbe nicht angetreten, wären damit auch die Rechte an der Literatur von François Sagan verloren gegangen. Deshalb war ihm das auch mit so wichtig. Das habe ich jetzt nur am Rande recherchiert. So tief bin ich da nicht eingestiegen. Das hätte zu weit geführt, aber das fand ich tatsächlich einen ganz spannenden Fakt, dass der Sohn dann ja sich überlegt hat, was macht er mit den Schulden, die sie hinterlassen hat, ne? Florence Malraux, eine Regisseurin, hat über die, man könnte sagen, wankelmütige Beziehungsverhältnisse von François gesagt, die Flucht in den Exzess und in die vielen Beziehungen lassen sich darauf zurückführen, dass François Sagan unfähig ist, allein zu sein. Mhm. Fand ich ganz interessant als Erklärung. Es ist natürlich sehr runtergebrochen, aber ja, fand ich auf jeden Fall ganz spannend mal zu hören. Ein Urteil über ihr Verhalten von einer Bekannten aus ihrem Dunstkreis, sage ich jetzt mal, ne? Fand ich ganz spannend.
Steht ja auch sehr im Kontrast zu dem Wesen, ne, der Schriftstellerei, also was ja doch sehr einsamer Beruf ist, sehr einsames Hobby sein kann, wo man ja gezwungenermaßen einfach auch mit sich allein klarkommen muss. Und dann kann es natürlich auch sein, dass sie das manchmal auch vielleicht als Last empfunden hat. Und ich komme jetzt immer wieder auf diese Langeweile oder diese Faulheit zurück, was sie da gesagt hat, dass sie das vielleicht auch damit dann verbunden hat, dass das für sie einfach dann auch eine Schwierigkeit dargestellt hat. Also kann ich mir jetzt gerade, wenn du das sagst, ganz gut vorstellen, ne?
Hast du total recht, genau. Also die Schriftstellerei würde ich auch sagen, es ist ein einsamer Beruf. Man sitzt für sich im Kämmerchen oder wo auch immer und ist gezwungen, da was Gutes zu Papier zu bringen. Vor allen Dingen, wenn es der Beruf ist, ne, und kein Hobby. Da hast du recht, das ist auf jeden Fall was, womit man allein ist. Und selbst wenn man was fürs Theater schreibt oder so, gibt es ja erstmal die Phase, wo man eben was schreibt, was man ja wieder allein macht, auch wenn man später vielleicht dann mit Leuten zu tun hat oder eben auch mit an der Regie arbeitet oder so, ne. Aber am Anfang steht diese einsame Arbeit, wie du sagst. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, ja. Sie war allerdings nach ihren 2 Ehen auch mit Frauen zusammen. Also da gab es einige Beziehungen auch zu Frauen. Und da hat sie, so wie es für mich ja den Anschein gemacht hat, dann eben doch noch ihre große Liebe gefunden. Peggy Roche, einer Modedesignerin, mit der sie eine 15-20-jährige Beziehung führt. Also wenn das dann keine große Liebe ist, weiß ich auch nicht. Das hat dann doch tatsächlich sehr lange gehalten, die Verbindung der beiden. Und gestorben ist sie, ja, wie gesagt, verarmt. Sie hat ihrem Sohn ihre Schulden hinterlassen. Und was ich auch ganz interessant fand, die Bemerkung, das ist mir jetzt so direkt nicht aufgefallen, aber gut, ich habe jetzt auch nur 2 Bücher gelesen jetzt hier bis zum Podcast, bis zur Aufnahme. Aber die Beziehung zu Frauen ist was, die sie nicht thematisiert. Also in Interviews nicht. Das ist ja vielleicht was man da noch ganz gut nachvollziehen kann. Das ist ja nun wirklich privat und man macht sich damit angreifbar. Aber auch literarisch wurde das in ihren Werken nie thematisiert. Und das fand ich ganz spannend, weil ich immer wieder dann doch so einen Vergleich gehört habe zu einer Autorin, die das ja gerne gemacht und genutzt hat. Und nämlich Colette, ne, die wir ja hier auch schon besprochen hatten. Genau, so viel dazu erstmal über ihr Leben. Ein sehr bewegtes Leben, was ich jetzt hier in sehr wenige Worte gefasst habe. Also da gibt es sicherlich noch sehr viel und ich habe mir auf jeden Fall auch vorgenommen, ihre Autobiografie mal zur Hand zu nehmen. Ein Kinofilm über ihr Leben gibt es auch. Der erschien 2009. Habe ich leider auf die Schnelle jetzt nicht gefunden. Mir war es auch wichtig, tatsächlich erst mal mit den Büchern einzusteigen und anzufangen. Vielleicht läuft mir der Film ja noch mal über den Weg. Ich habe gelesen, das war eine gekürzte Version einer insgesamt dreistündigen TV-Verfilmung eines Zweiteilers, der auch auf Arte gezeigt worden ist und natürlich, wie es so ist, gerade nicht mehr verfügbar ist. Aber das ist was, wo man auf jeden Fall noch mal gucken kann. Kommt ja auch immer mal wieder. Hätte mich auf jeden Fall absolut interessiert. Ich habe immer mal wieder Ausschnitte noch gefunden von ihr, Videoschnipsel auf Arte oder in verschiedenen Mediatheken. Die packen wir auf jeden Fall auch noch mal in die Infos zur Episode. Sie reagierte auf Interviewfragen oft patzig und so ein bisschen störrisch. Das fand ich ziemlich erfrischend. Und wie gesagt, ich hatte eben immer den Eindruck, dass sie ihr Image sehr pflegt. Ne? Das fand ich witzig bei den Sachen, die ich gesehen habe. Und dass sie eben auch sagt, sie sieht es nicht ein, als Nonne zu leben, nur weil sie als intellektuelle Schriftstellerin arbeitet. Das war irgendwie ganz witzig, wie sie da sitzt mit ihrem Kurzhaarschnitt und rauchend immer patzige Antworten gibt. Das habe ich sehr genossen bei den Videoclips, die ich hier gefunden habe über sie. Genau.
Aber was den Film angeht, das ist wirklich sehr gut möglich, dass der auch bald wieder verfügbar ist oder vielleicht hat sie ja bald mal ein Jubiläum oder irgendwas, einer ihrer Romane oder ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit gut da, dass das wieder in die Mediathek aufgenommen wird, weil das war bei Colette der Fall. Ich hatte die Doku schon mal gesehen, das weiß ich noch vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder so und wollte da auch gerne, als wir damals die Folge aufgenommen haben, drauf verweisen und habe da auch gesehen, ups, die gibt's ja gar nicht mehr. Und jetzt ist sie, glaube ich, wieder verfügbar oder war wieder verfügbar. Da kann das bestimmt auch nochmal der Fall sein. Also immer, also wie gesagt, wirklich an der Stelle der Tipp, schaut immer mal wieder in die Mediathek bei Arte rein oder auch Dreisat, da lässt sich immer ganz gut auch was finden.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und das, was man findet, das sind Links, die dann eben wenigstens zu Ausschnitten führen aus längeren Verfilmungen und Dokumentationen und sowas. Und wenn das wieder verfügbar ist, dann würde man das hier sicherlich auch finden. Aber du hast recht, Augen aufhalten hilft auf jeden Fall. Und gerade Françoise Sagan, das taucht sicher wieder auf. Die wird ja schon immer noch ganz schön gefeiert in Frankreich und hat es ja auch wirklich zu Weltruhm gebracht dann mit ihrem Roman. Also von daher, genau, ich denke auch, da lohnt sich die Augen nochmal aufzuhalten. Damit würde ich jetzt überleiten zum Buch, zum Bonjour Tristesse, liebe Marianne, wenn du keine Frage oder Ergänzung hast, soweit erstmal.
Ach, ich bin glücklich, seit du gesagt hast, dass ich jünger bin als du. Das ist ja die Lüge schlechthin heute.
Ich weiß noch genau, wie wir deinen 25. Geburtstag gefeiert haben. Das war Anfang des Jahres.
Ja. Sehr schön. Ach nee.
Gut, schön.
Ja, vielen Dank dafür, für diese erfrischende Lüge. Genau, nee, Bonjour Tristesse. Ich bin gespannt. Wir haben uns ja beide dem Roman angenähert. Und was hast du dazu zu verkünden? Ich gebe natürlich auch meinen Senf noch dazu.
Genau, ich bitte darum. Ja, ich habe tatsächlich eine ganz gute Überleitung, weil eben die bereits genannte Regisseurin Florence Malraux hat gesagt, die Einsamkeit ist das Hauptthema in ihrem Werk. Die Einsamkeit und die Anstrengung der Menschen, ihr zu entfliehen. Das fand ich richtig gut, weil das passt tatsächlich auch für Bonjour Tristesse, wie ich finde. Vielleicht so ein paar Fakten erstmal. Titel, wie gesagt, hat man bestimmt schon mal gehört, schon mal aufgeschnappt, ist ja so eine Art geflügeltes Wort irgendwie auch schon geworden. Veröffentlicht 1954, ist ein relativ schmales Bändchen, liest sich doch zügig, ist ein sehr guter Sommerroman, also vielleicht jetzt im September noch bei gutem Wetter nochmal auf dem Balkon knallen, an See knallen und das Buch nochmal durchlesen. Das bietet sich hier auf jeden Fall an. Und geschrieben wurde der Roman von Françoise im Alter von 18 Jahren, was ja schon wirklich eine Sensation ist. Es geht um Intrigen, um Liebe, um Sex und es war damals einfach ein Riesenskandal, ne? Also der wurde dann heimlich gelesen von Hausfrauen oder natürlich bestimmt auch von Schülerinnen, die da rangekommen sind, weil der Skandal an sich war, dass eben sehr freizügig mit dem Thema Liebe und Sex umgegangen wird. Ich habe ja in der letzten Folge so als kleinen Teaser gehabt, dass ich gerne gucken möchte, ob der Roman auch heute noch Skandalpotenzial hat. Hat er nicht. Aber dafür verbirgt er sehr viel anderes Potenzial, wie ich finde, weil ich überrascht war, wie aktuell er ist, wie flüssig er geschrieben ist, wie zeitlos doch. Ich finde, das ist oft ein Qualitätsmerkmal für tolle Literatur. dass sie eben nicht verjährt. Das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass ja, dass sich viel gesiezt wird, dann auch in der Übersetzung von Helga Treichel natürlich so übernommen. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Aber ansonsten fand ich den doch recht zeitlos und modern und war natürlich dann auch spannend, den so ein bisschen mit dem Hintergrund zu lesen. Ja, das war der Skandal bei hauptsächlich im katholischen Teil der französischen Bevölkerung und so weiter. Und klar, wenn eine 18-Jährige sowas schreibt, mit 19 Jahren veröffentlicht, hat das natürlich dann nochmal mehr Aufmerksamkeit, so, ne? Das sehe ich ein. Also war auf jeden Fall ein richtiger Kracher. Die Startauflage, das waren 4200 Exemplare und da musste ganz schnell nachgedruckt werden. Das wurde sehr schnell ein Bestseller und innerhalb von 5 Jahren wurden 4 Millionen Exemplare in mehreren Dutzend Sprachen verkauft. Das ist schon echt eine Hausnummer, ne?
Wahnsinn. Erinnert mich tatsächlich aber auch wieder an Colette hinsichtlich der Claudine-Reihe, die ja auch so ein bisschen, also gerade am Anfang unter der Hand wegging und gelesen worden, weil die ja auch diese Frivolität in sich trugen. Und genauso bei Bonjour Tristesse, was ja ganz entgegengesetzt dem Zeitgeist dargestellt wurde.
Absolut, absolut. Also ich finde schon auch, dass es interessant ist, die beiden mal zu vergleichen oder dass man eben auch Parallelen sehen kann. Das finde ich auch auf jeden Fall. Bei Colette, sie hatte ja dann auch diese Mode ausgelöst, ne, dass die so eine Art Schulmädchenmode und andere Sachen. Also das war dann richtig, richtig doll, was sie da für eine Bewegung ausgelöst hat. Und ich kann mir eben vorstellen, dass es bei Bourgeois Tristesse auch so war, ne? Also man kann sagen, sie hat so ein bisschen diese sexuelle Revolution, diese Bewegung, die in den 60er Jahren en vogue war, hat sie ja sozusagen vorweggenommen, ne, mit ihrer Thematik im Roman. Also um das kurz zusammenzufassen, ich möchte gar nicht so viel verraten. Wie gesagt, man liest es auch schnell weg und ich kann es wirklich sehr empfehlen, das Buch Bonjour Tristesse. Die Handlung wird erzählt von Cécile in der Ich-Perspektive. Cécile ist eine 17-jährige Schülerin, die zur Zeit des Buchs gerade ihr Examen, ihre Art Abschlussarbeit versemmelt hat und mit ihrem Vater in einen Urlaub von Paris an die Côte d'Azur flieht. Vater und Tochter haben eine ganz spezielle Beziehung. Sie sind immer auf Partys in Paris unterwegs. Sie ist 17, sie trinkt und raucht und geht mit ihm auf Partys. Und die beiden führen ein sorgloses Leben mit Vergnügungen im Vordergrund, kann man sagen. Das allein war sicherlich schon schockierend zu lesen für mehrere Gesellschaftsschichten damals. Also die beiden, genau, sind ein eingespieltes Team. Der Vater ist zu der Zeit in seinen 40ern, hat wechselnde Liebschaften, immer verschiedene Frauen am Start. Ja, verheimlicht es auch nicht so richtig vor seiner Tochter, ne? Und die nimmt das so hin und begrüßt das und ja, sagt auch zu ihm, er wäre à la Don Juan und so. Also sie durchschaut es schon ganz gut und ist eben tatsächlich sehr reif, so mit ihren 17 Jahren. Die zwei verkriechen sich an die Côte d'Azur für 2 Monate und der Vater nimmt seine damalige Geliebte mit, Elsa heißt die. Und genau, dann kommt noch eine andere Frau dazu und das Grundthema des Buchs ist, dass Cécile dann diverse Intrigen gegen diese Frauen schmiedet. Kann man jetzt natürlich den Freud auspacken und sagen, sie will ihren Vater für sich alleine behalten und das ist schon mehr als eine platonische Tochter-Vater-Geschichte. Einerseits ist es dann bemerkenswert, wie Cécile, die 17-Jährige, so krass intrigiert und manipuliert, ohne dass es jemandem auffällt, ne, als 17-Jährige. Andererseits, um die Ebene nochmal zu wechseln, ist das natürlich auch eine wahnsinnig tolle Erzählkunst, die hier ja von einer 18-Jährigen uns hier überliefert worden ist. Also das Buch ist sehr, sehr spannend und wie gesagt, die Dinge, die nicht gesagt oder die nicht erkennbar sind, die innerlichen Dinge, finde ich, beschreibt sie ganz, ganz fabelhaft in einem sehr leichten Tonfall. Also mir hat das auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich fand das sehr spannend, das Buch, und gut zu lesen. Wie war so dein Eindruck, Marianne?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, vom Inhalt her bin ich jetzt nicht so dieser Fan von diesen Amour-Fou-Geschichten und Intrigieren und so. Was mir sehr gut gefallen hat, war der Aufbau und wie sie es geschrieben hat. Also das, ich mag es, wenn es kurz prägnant ist, wenn schnell klar ist, worum es geht. Ja, dieser Existenzialismus-Gedanke kommt halt sehr stark durch, was du vorhin auch schon gesagt hast. Und sie verwendet halt eine sehr leichte Sprache für dieses ja doch sehr oft ins melancholisch abschweifende Bild, was sie malt oder diese Liebesgeschichte oder diese Intrigen, die sie da spinnt. Es geht ja doch in so eine melancholische Richtung und man ist ja doch irgendwie immer gezwungen, so eine Sympathie mit der Protagonistin zu haben, mit der Cécile. Mhm. Und das ist schon sehr kunstvoll. Und klar, wenn man das dann wirklich in diesen Zeitgeist reinwirft, der 50er, dann ist das natürlich ein Skandal und auch was, was irgendwie einfach die Gesellschaft aufgebracht hat. Daher auf jeden Fall spannend und ja, vor allem auch sehr empathisch. Ne? Also man muss das ja hinkriegen, wirklich mit dieser Figur, die da sehr naiv daherkommt und eigentlich auch sehr egoistisch ist, weil es geht ja wirklich nur um sie. Ne? Und die da naiv ihren Plan durchzieht und dass man trotzdem mit ihr mitfühlt und diese Sympathie für sie hat. Das ist schon sehr kunstvoll, finde ich, von der Schreibe her. Und daher ist das auf jeden Fall ein empfehlenswerter Roman, der sich einfach gut liest. Auch wenn die Thematik jetzt nicht so das ist, wonach ich jetzt immer greife, aber es ist einfach wirklich gut geschrieben. Das muss man wirklich mal sagen.
Das habe ich auf jeden Fall auch so empfunden. Und genau, Skandalroman, heute eher zahm. Damals wurde eben hervorgehoben, dass das sexuelle Verlangen von Frauen thematisiert wird. 50er Jahre, das war natürlich dann nochmal eine andere Welt, ne? Und ich habe hier auch eine gute Beschreibung gefunden, in welches Frankreich sozusagen Françoise Sagan ihr Buch damals geworfen hat. Da kann man das Skandalträchtige vielleicht auch aus der heutigen Sicht noch mal ein bisschen besser nachvollziehen. Und zwar von der Journalistin Pascal Hugues. Die hat hier in einem Nachwort zu einem Buch, was ich noch mal kurz erwähne, geschrieben: Es war ein heuchlerisches Frankreich, antisemitisch, sehr katholisch, sehr bigott, sehr prüde, sehr verklemmt. Ein Frankreich, wo Frauen mit Männern nur schlafen, um Kinder zu zeugen, viele Kinder. Ein kolonialistisches Frankreich, das Krieg führt in Indochina und Algerien. Ein, ehrlich gesagt, nicht sehr lustiges Frankreich. Also wenige Zeilen, aber die bilden dann doch ein ganz gutes Abbild vielleicht oder bieten einen ganz guten Eindruck vom Frankreich der 50er Jahre. Wie gesagt, 1954 erscheint Bonjour Tristesse, was ja nun wirklich in einer ganz anderen Welt spielt. Und dieser Clash, dieses Aufeinanderprallen von diesen, naja, verschiedenen Welten, ne, die sich dann doch irgendwo vereinen im Buch und Lesenden, das war natürlich dann wieder der große Skandal. Und sie hat tatsächlich auch kurz nach Erscheinen einen Preis bekommen, einen Literaturpreis für das Buch. Da war das der Prix de Critique, also tatsächlich ein Literaturkritikpreis direkt auch. Aber sie hat natürlich auch ordentlich mit Gegenwind zu rechnen. Zu oberflächliche Schreibweise, zu flapsig, zu leicht. Ja, sie nimmt ja sowieso ihr Leben nicht ernst und so ist das Buch auch geschrieben. Also die Grenzen zwischen Schriftstellerin und Werk und literarische Fiktion, die waren quasi nicht vorhanden. Und der französische Schriftsteller, auch katholisch, François Mauriac, hat auf der Titelseite des Figaro, Le Figaro, eigentlich die Zeitschrift Frankreichs, eine Kritik verfasst, ja, die eben für große Aufruhr gesorgt hat. Er bezeichnet François Sagan darin als charmantes kleines Monster von 18 Jahren. Ich muss, glaube ich, nicht mehr dazu sagen, ne? Aber es ist ja nun doch so, dass Autorin und literarische Figur zwei verschiedene Ebenen sind. Aber gut, das war der François Mauriac, der das eben nicht so toll fand. Und natürlich muss man auch sagen, hey klar, natürlich wurde sie berühmt, ne, wenn sie auch so eine Kritik kriegt. Da hat der François natürlich auch dazu mit beigetragen. Und sie war dann mit 19 Jahren tatsächlich eine große Sensation literarisch, aber wie gesagt auch durch ihren Lebensstil in der Presse und in aller Munde sozusagen in Frankreich und dann aber auch weltweit. Das zweite Buch, was ich gelesen habe, ist ein ganz anderer Ton. Das war mir wichtig, beziehungsweise ist mir oft wichtig, dann auch nochmal autobiografische Notizen, Tagebücher, einen Eindruck zu bekommen, weil ich dann eben so direkt auch über die Person etwas von der Person erfahren kann. Das finde ich oft sehr, sehr spannend. Und ich habe jetzt hier zu einer relativ neuen Veröffentlichung gegriffen. Das Buch heißt Ich glaube, ich liebe niemanden mehr. Und das hat mich schon direkt angesprochen. Da geht es um Aufzeichnungen. Ich hatte es vorhin kurz angesprochen, nach ihrem schlimmen Autounfall musste sie Medikamente nehmen, die dann dafür gesorgt haben, dass sie in eine Entzugsklinik eingewiesen wurde. Und während dieser Zeit in einer Entzugsklinik sind diese Aufzeichnungen hier entstanden. Hätte ich das gewusst, dass das dieser Rahmen ist, hätte ich es mir vielleicht nicht gekauft, weil das ist ja doch schon eine sehr krasse Situation, sehr intim, sehr... Aber das Buch ist sehr kunstvoll aufbereitet und es hat sich doch gelohnt. Also da sind Zeichnungen auch drin, von Bernard Buffet sind die Zeichnungen und es sind pro Seite immer so kurze Zitate von den Aufzeichnungen, die ja wirklich sehr, wie ich finde, sehr cool, schön illustriert sind. Da bringen wir bestimmt auch nochmal was auf Facebook und Instagram, da könnt ihr mal gucken. Und ich habe jetzt mal eine Passage rausgesucht, wo das Titelzitat nochmal aufgegriffen wird. Auf Französisch heißt das: Je crois que je ne suis plus amoureuse de personne. Ich glaube, ich liebe niemanden mehr. Sagon schreibt: Ich weiß, was mir übrig bleibt. Ich werde mich in mich selbst verlieben, mich pflegen, mich bräunen, meine Muskeln nach und nach wieder aufbauen, mir Kleider kaufen, unendlich behutsam mit meinen Nerven umgehen, mir Geschenke machen, mir in den Spiegeln ein verwirrtes Lächeln zuwerfen, mich lieben. Und ich finde, das ist jetzt ein ganz versöhnliches Schlusswort für diese skandalträchtige Autorin, die wild gelebt hat, Françoise Sagan, die sich selbst liebt und lernt, sich wieder selbst zu lieben. Das, finde ich, sollten wir auch alle tun. Und Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, ist ein Roman, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, bietet Diskussionspotenzial, aus heutiger Sicht eher zahm, aber auch ohne, ja, literarischen Hintergrund oder historischen Hintergrund, auch so finde ich, ist es ein Buch, was auf jeden Fall lesenswert ist. Und auch eines dieser Bücher, was durch den ersten Satz irgendwie schon direkt bezaubert, was ja so ein Kriterium ist, ne, was immer wieder gesagt wird, ein gutes Buch, da muss direkt der erste Satz sitzen. Ich weiß nicht, wie du das findest, Marianne?
Schon. Also klar, wir haben letztes Mal auch darüber geredet, dass es die ersten 40 Seiten sind, dass man sich auch erstmal reinlesen muss. Aber wenn ich so an die Bücher denke, die so auf meiner Favoritenliste stehen, sind es doch oft auch wirklich die ersten Seiten oder auch Sätze, die schon mitreißen. Das stimmt schon. Da gehe ich schon mit.
Ja, und bei ihr ist es tatsächlich auch so, dass man schon merkt, dass sie diesen Hochliteraturhintergrund hat. Also dieses flapsige Schreiben ist keinesfalls als oberflächliche Fähigkeit oder Talentlosigkeit oder irgendwas zu sehen, wie das von der Kritik oft kam, sondern vielmehr würde ich jetzt einfach behaupten, bewusst für diesen Stil entschieden, hätte auch anders gekonnt, weil sie es auch anders kennt und hat dadurch so ihren eigenen Stil entwickelt, der aber auf jeden Fall viel literarisches Hintergrundwissen hat, was ich irgendwie so auch ganz spannend fand, das nochmal aus der irgendwie vielleicht ein bisschen akademischen Perspektive zu sehen, ja.
Auf jeden Fall eine sehr spannende Autorin, ein schönes, geflügeltes Wort, wie du so schön gesagt hast, was du uns heute näher gebracht hast, was du uns umschrieben hast, was du uns ja auch erklärt hast, weil ich glaube auch, dass jeder das schon mal irgendwie so ein bisschen gehört hat, aber vielleicht nicht immer wusste, was damit anzufangen. Und ich habe heute mega viel dazu gelernt, was diese Autorin angeht. Und ja, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich, Sarah hier zu lauschen.
Ja, ich freue mich, schön.
Ja, nee, wirklich, war total spannend irgendwie. Also auch, ja, wie du das beschrieben hast, diese ganzen Gegensätzlichkeiten und auch wie sie sich gegeben hat. Ja, konnte ich gut zuhören heute.
Sehr schön, das
freut mich. Also wie sonst natürlich auch.
Ja, schön. Ja, Mensch, Marianne, da bleibt mir ja jetzt nur noch zu fragen. Gib uns doch einen Tipp, wer wird denn die nächste Autorin? Ich bin total gespannt.
Ja, also ich unterstelle mal ganz frech, dass jeder und jede, die irgendwie ein vages Interesse an Literatur hat, sich schon mal mit ihr befasst hat oder sie auf jeden Fall schon mal gehört hat, ein Zitat von ihr gehört hat. Ich habe auch nicht eins ihrer ganz bekannten Zitate gehabt. Ich glaube, dann würdet ihr sofort wissen, um wen es geht. Und habe mich für ein anderes entschieden, was vielleicht aber auch schon sehr gut Aufschluss gibt. Und zwar folgendes: Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler.
Sehr gut.
Finde ich sehr prägnant, finde ich sehr richtig. Ist leider, muss man wirklich sagen, ist leider so, weil irgendwie sind wir nicht in der Lage, finde ich, aus Geschichte zu lernen. Und das sieht man am aktuellen Zeitgeschehen besser denn je, meiner Meinung nach. Aber gut, wir sind kein politischer Podcast. Wir streifen diese nur aufgrund der Literatur, die wir hier besprechen. Aber genau, um diese Autorin soll es nächstes Mal gehen, ja.
Super, ich bin auf jeden Fall total gespannt. Ich dachte aber auch gerade, ja, das ist so ein Zitat, das ist so ein Satz, der könnte hier auch in Leipzig-Konnewitz auf der Hauswand stehen. Finde ich cool.
Ich habe noch ein paar Spraydosen zu Hause, sag
ich. Machen wir dann, wenn die Aufnahme vorbei ist, Marianne. Ich komme da mal rum.
Ja, also nicht, dass ich hier taggen gehe, sondern ich nutze sie tatsächlich für Leinwände. Genau, aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir machen tatsächlich noch andere Sachen außer lesen und miteinander über das Gelesene reden. Aber gut, dann in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr auf unseren Social-Media-Kanälen aktiv seid und mit uns auch dort kommuniziert. Wir grüßen euch ganz herzlich und wünschen euch noch eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Marianne.
Und eure Sarah. Ich sage auch danke und Fragen. Bis zum nächsten Mal.